Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist ein Zusammenschnitt eines Gesprächs, das ich vor einigen Wochen mit Dr. Martin Seliger geführt habe, der zurzeit an der Universität Hamburg lehrt. Ich stelle ihn gleich zu Beginn des Gesprächs ein wenig vor und möchte an dieser Stelle nur sagen, dass ich während unseres Gesprächs sehr beeindruckt davon war, wie Martin Seliger zwischen persönlichen Erzählungen in lockerer Sprache und scharfen sozialwissenschaftlichen Analysen hin und her springen kann. Aus meiner Sicht ist das eine besondere Fähigkeit und ich hoffe, du folgst deinen Gedanken ebenso gespannt wie ich vor ein paar Wochen. Willkommen, lieber Martin Seliger, in meinem Homeoffice hier in Berlin-Neukölln, ja, beziehungsweise im Podcast. Ich freue mich, dass du mich besuchst. Du bist ein Sozialwissenschaftler und wir haben uns kennengelernt vor ein paar Wochen auf der Tagung Politische Musik als Handlungsfeld politischer und musikalischer Bildung. Am Anfang will ich dich kurz vorstellen. Also du bist ein Sozialwissenschaftler, hast das mal in Bochum studiert. Dann hast du eine Doktorarbeit am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln verfasst und du warst Gastwissenschaftler an ganz vielen verschiedenen Orten, und zwar in Mexico City, Brüssel, Stockholm, University of California, Berkeley, das ist mir aufgefallen. Du hast schon 2012 gemeinsam mit Marc Dietrich ein Buch herausgegeben mit dem Titel Deutscher Gangster-Rap, sozial- und kulturwissenschaftliche Beiträge zu einem Pop-Phänomen. Und die erste Frage, die ich dir stellen will, ist, als Sozialwissenschaftler, was ist da im Moment dein Anliegen? Womit beschäftigst du dich hauptsächlich?
Also danke für die Einladung. Ich bin ganz geschmeichelt und fühle mich sehr wertgeschätzt durch diese freundliche Einführung und ernst genommen. Ich meine, wann wird man schon mal gefragt, wie man seine Rolle als Sozialwissenschaftler...
Ja, ich finde das total wichtig.
Nein, stimmt ja auch. Also ich bin froh, endlich auch mal, nachdem ich ja so viele Podcasts immer höre, selber mal an zu sein. Jetzt kann ich das ja mal über mich erzählen. Also Ich weiß immer gar nicht so richtig, womit ich mich gerade beschäftige, weil es immer so viele Sachen sind. Also das, was du gerade gesagt hast mit Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung und Berkeley und so, das war ja in meiner regulären Arbeit als Politikwissenschaftler, Soziologe, der sich mit europäischer Integration und Gewerkschaftspolitik sozusagen beschäftigt. Vor allen Dingen, dass ich so rumgekommen bin, kann man ja vielleicht auch sagen, das hatte eigentlich mit dem Rap-Thema so gut wie nie was zu tun. Letztes Jahr war ich in Israel für ein paar Monate in Tel Aviv, um das Gangster-Rap-Buch, in Anführungszeichen das Gangster-Rap-Buch, Soziologie des Gangster-Rap, zu schreiben. Und sonst habe ich eigentlich immer diese politische Soziologie der Gewerkschaften vor allen Dingen gemacht. So. Ja, und in Bochum, damals, da habe ich Marc im Studium kennengelernt und ich habe mit ihm, wir teilten dieses Interesse für Gangster-Rap. Es gab kein Band und es gab eigentlich auf Deutsch dazu nichts. Und ich bin eigentlich jemand, der so aus dem Punk eigentlich kommt. So, ich bin eigentlich Punker schon seit vielen Jahren, seit 25 Jahren jetzt. Und ich komme auch aus so einer autonomen Jugendzentrenkultur und so. Mhm. Und ich war immer so, wenn man was machen will, dann kann man das im Prinzip auch machen. So, also so eine DIY-Kultur eigentlich, ne?
Und so do it yourself.
Dann haben wir gesagt, wir machen jetzt irgendwie was zu deutschen Gangster-Rap, machen wir jetzt ein Buch. Und genau, wir wollten Sozialwissenschaftler sein. Marc hat da schon promoviert. Ich war noch studentische Hilfskraft, stand so kurz vor meiner Masterarbeit. Das fingen wir an und haben uns in Bochum am Sommer immer draußen auf dem Campus gesetzt und haben dieses Buch konzipiert. Das ging auch total schnell. Das machte, im Prinzip schrieb dieser Chor sich selbst. Wir hatten so ein paar Leute, die wir dabei haben wollten. Und dann haben wir gesagt, wir wollen Sozialwissenschaftler sein. Wir wollen uns mit Gangster-Rap beschäftigen und wir wollen das Buch machen und wir haben da gar nicht so drüber nachgedacht. So ein Plan, so mein erster Chef, der fand das auch immer so ein bisschen witzig. Er hat immer gesagt, ja, der Martin, der macht da sowas mit Rap und so. Das wurde nicht so
ernst. Hat sich ganz ernst genommen, ja.
Ja, und seht mich heute an. Jetzt bin ich hier im Podcast.
Ja, das ist eine große Kinder, womit wir beim Thema wären. Also das ist, vielen Dank schon mal.
dass du das über deinen Hintergrund erzählt hast, dass du Punker bist, finde ich auch super interessant. Und jetzt Gangster-Rap, das ist sehr weit voneinander entfernt.
Ja, ja, das stimmt.
Mich interessiert auch nochmal deine Erinnerung an deinen Musikunterricht, als du Schüler warst. Wie hast du das wahrgenommen? Das finde ich interessant.
Wir hatten eigentlich zwei Typen von Musiklehrern. Der eine konnte sich nicht durchsetzen und wir tanzten dem auf der Nase rum. Und der andere, der war sehr autoritär und wir lachten eher so hinter vorgehaltener Hand über den. Und also es gibt viele Klassenbucheinträge von mir. Einige Stilblüten waren dabei. Da müsste man nochmal im Kaiser-Karls-Gymnasium nachgucken im Archiv. So, dass irgendwann muss ich mal da hingehen.
Ja. Hast du irgendwas gelernt in deinem Musikunterricht?
Nö, ich habe da nichts gelernt. Also ich habe viel Musik gemacht. Ich bin wirklich, spiele jetzt über 20 Jahre in Bands und kann auch ganz gut Gitarre spielen, Schlagzeug weniger gut, aber habe da viel Erfahrung gesammelt. Das hatte nichts, meine Begeisterung für Musik hatte nichts mit Musikunterricht zu tun. Ich weiß noch eine Situation, da hat ein Musiklehrer hat mal gesagt, bringt eure Musik mit. Da hat ein Klassenkamerad hat die Toten Hosen mitgebracht und da hat der Lehrer gesagt, das ist doch Mist, das machen wir jetzt aus. Und ich denke so, ey Junge, so, du kannst doch nicht sagen, bring deine Musik mit und dann, wenn sie dir nicht gefällt, dann sagst du, wir machen sie wieder aus. Das ist, also, naja, also Armutszeugnisse.
Ja, wow.
Entschuldigung, hier kommt alles raus.
Nee, lass es raus. Ich finde das total spannend. Und ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Weil also ich bin ja der Ansicht, wir sollten alle möglichen Musiken auch im Musikunterricht zulassen und auch darüber diskutieren. Ja. Und Gangster-Rap ist gerade so ein Phänomen, das beschäftigt junge Menschen und nicht nur junge Menschen. Also du sagst, dass Gangster-Rap eine Musikrichtung ist, die von vielen Milieus gehört wird. Ja. Und von vielen Milieus besprochen wird oder da Thema ist, aber alle interpretieren es anders. Das ist vielleicht auch das Interessante für den Musikunterricht, ins Gespräch zu kommen über Gangster-Rap und seine Bedeutung.
Ja, also ich würde es mir, wie gesagt, nicht zutrauen, das selbst zu machen, aber wenn du das Buch oder diese These vom Gangster-Rap als Grenzobjekt heterogener Gesellschaften, die ich da ja vertrete, wenn du die so verstehst, dann habe ich eigentlich mein Ziel erreicht. Und ich kann mir auch vorstellen, ich wünsche mir, dass dieses Buch, das jetzt ja am 14. April im Belz Verlag erscheint, unter dem Titel Soziologie des Gangster-Rap und für 16,95 Euro im Internet bestellbar ist.
Der Werbeblock ist schon abgeschlossen.
Ne, dass das, also idealerweise, die Zuhörer können das nicht sehen, ich bekreuze mich jetzt, einen Absatz auch unter LehrerInnen so findet, so dass die mal sehen, was für eine, was ist das eigentlich, was die jungen Leute da immer mit diesem Rap da hören, was steckt da eigentlich drin?
Und was erzählen die auch damit, ne?
Und was soll das dann immer mit dem Lamborghini und den Nutten und was so dem Kokain? Warum hört denn der Frederik das immer?
Ja, das finde ich tatsächlich auch wichtig, dass ein Musiklehrer oder eine Musiklehrerin das ein bisschen besser versteht. Ja, ne? Weil das ist eine Musik, die hat sehr viel Einfluss in der Gesellschaft. Ja. Darum finde ich das auch wichtig. Ja. Und ich will dich jetzt nochmal zu zitieren. Also du hast in einem Text geschrieben, den ich gelesen habe, Gangster-Rap ist einerseits sozial voraussetzungsreich. Und da denke ich als Lehrerin, was meinst du damit? Sozial voraussetzungsreich, was bedeutet das jetzt, wenn ich darüber spreche mit Jugendlichen? Und dann sagst du gleichzeitig, lässt er ein breites Spektrum an Projektionen und Interpretationen zu. Ja. So wie ich das verstehe, sagst du, es gibt eben ganz viele Perspektiven auf Gangster-Rap.
Ja.
Ja, aber was meinst du jetzt mit sozial voraussetzungsreich?
Ja, das klingt irgendwie sehr, sehr, sehr tiefgründig.
Ja, erklär es doch mal einfacher.
Ja, ist aber so. Also ich meine, ich finde, am besten kann man es eigentlich erkennen oder am deutlichsten wird es, wenn wir uns vom Gangster-Rap im Kontext der deutschen Einwanderungsgeschichte anschauen und dann sehen wir eben, dass nach dem Zweiten Weltkrieg hier das Land in Schutt und Asche lag, aber wir irgendwie uns wieder einen Wiederaufbau machen als Deutschen und wir können eigentlich die Nachfrage nach den qualifizierten Arbeitskräften, heute reden wir ja auch über den Fachkräftemangel immer, können wir nicht decken, also schließen wir dann im Laufe der 50er und 60er Jahre Anwerbeabkommen mit Italien, mit Griechenland. mit, ich glaube, auch Maghreb-Staaten, nordafrikanische, ich weiß nicht mehr welche, mit der Türkei. Ne? Und dann holen wir also diese Arbeitskräfte hier ins Land, auf deren Rücken, also in den Niedriglohnjobs, in den unangenehmen Jobs, ne, bei Blum und Voss oder Untertage und in den Reinigungen, in den Schlachtereien und so weiter, haben wir eben eine migrantische Arbeitskraft, die eigentlich für unser Wirtschaftsmodell ganz wichtig ist und die ist aber irgendwie randständig. Die wohnen in den Randbezirken, die haben so gesellschaftlich nicht viel Anerkennung, die werden eigentlich auch in den Schulen werden die nicht gut berücksichtigt. Es gibt eine starke institutionelle Diskriminierung auch in der zweiten und dritten Generation sozusagen. So, und
aus ja, bis heute so, sehe ich auch
und,
so.
Und diese historische Kränkung, die sich ja auch wirklich familienbiografisch dann abbilden lässt in vielen Einwandererfamilien, die sehen wir im Gangster-Rap. Und das ist eine Facette dieses sozialen Voraussetzungsreichtums. So. Und dann haben wir natürlich den Klassenwiderspruch sozusagen im Kapitalismus, ne, dass wir einerseits eine starke Ungleichheitskritik im Gangster-Rap haben, wo es viel um Armut und Ausgrenzung geht, und andererseits aber auch eine Verherrlichung dieser materiellen Statussymbole. Das sind genau die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft, die unter einer strukturellen Spannung steht. Das sind also so im Verhältnis von Klasse und Ethnizität, wie ich das nenne, zwei Momente. Man könnte über das Geschlechterverhältnis noch viel reden. Also das sind eigentlich so die sozialen Konfliktlinien und dieser gesellschaftliche Voraussetzungsreichtum, wo ich denken würde, dass sich Gangster-Rap da wie kein anderes Genre durchaus zeichnet. Und das versuche ich eben rauszuarbeiten.
Ja, und das ist vor allem vielleicht richtig angesiedelt so im Geschichts- und Politikunterricht, also was du jetzt beschrieben hast.
Ja.
Und jetzt denke ich drüber nach, ja, im Musikunterricht. Also ich habe auch jetzt vor unserem Gespräch drüber nachgedacht, also hast du dich auch mit der musikalischen Seite beschäftigt? Du hast gesagt, du bist auch selber Musiker, Punkmusiker, spielst Gitarre und Schlagzeug, aber du beschäftigst dich ja nur mit den Lyrics, oder?
Ja,
und wenn man die wirklich intensiv besprechen will, braucht man vielleicht auch eher dieses politische und gesellschaftliche Wissen, frage ich mich jetzt gerade.
Also es gibt tolle Arrangements im Gangster-Rap, nach Katar oder diese alles oder nicht Rapper und die Rapperin, die haben zum Beispiel sehr, sehr komplexe Beats auch, die sind sehr detailliert arrangiert, aber normalerweise würde ich sagen, geht also von den Harmonien her und auch von der Redundanz her Gangster-Rap häufig eigentlich nicht über den Punk hinaus. Da ist Punk eigentlich so, jetzt rein musikalisch, sage ich mal, die komplexere Musik, ist ja auch oft unterschätzt. Also die Musik bei Gangster-Rap ist nicht unwichtig, aber sie ist jetzt kein besonders, würde ich jetzt, da müssen jetzt Kulturwissenschaftler hinkommen, widersprechen, aber sie ist kein besonders interessantes Studienobjekt, würde ich jetzt auch als Musiker sagen. Ja.
Aber du sagst auch, also dass im Gangster-Rap Geschichten erzählt werden.
Ja, das ist das Ding.
Und genau, und das könnte, glaube ich, auch im Musikunterricht interessant sein. Du sagst, die Geschichten, die sind Ausdruck, Bindemittel und Konfliktstoff pluraler Gesellschaften.
Ja.
Und das mit dem Konfliktstoff habe ich verstanden. Also das hat man auf der Echo-Verleihung 2018 gesehen, wo Campino ganz klar gesagt hat, ihr seid zu weit gegangen, Provokation hat ihren Sinn.
Ja.
Aber ihr habt jetzt eine Grenze überschritten mit gewissen antisemitischen Äußerungen. Ausdruck von Geschichten kannst du jetzt vielleicht nochmal erzählen, was für Geschichten man da im Musikunterricht vielleicht auch betrachten kann. Und auch Bindemittel pluraler Gesellschaften. Das Bindemittel, das habe ich mir hier unterstrichen. Ja. Das finde ich besonders interessant.
Also ich wollte gerade nochmal zurück auf diese Anwerbeabkommen. Man kann sich ja einen Gemeinschaftskundetest vorstellen, wo man sagt, in welchem Jahr schloss die deutsche Bundesregierung Anwerbeabkommen mit welchen ausländischen Staaten? Und dann in Niedersachsen, die würden die Jugendlichen ja sagen, oh, das ist wieder so eine Scheiße da aus den 50er Jahren. Das interessiert mich doch gar nicht.
Ja.
So geht das nicht. Aber wenn man sagt, so, und jetzt schaut euch mal irgendwie einen Track an, wie Diaspora von Celo und Abdi, wo sie eigentlich ihre Familienbiografie sozusagen aufbereiten als als Arbeitsmigrationsgeschichte von Balkanmigranten, dann hast du die natürlich. So, dann hast du natürlich die Aufmerksamkeit. Und
das, ja, wenn es um Lebensgeschichten geht.
Die Biografie ist ja sowieso immer das meiner Meinung nach das interessanteste, der interessanteste forschungslogische Rahmen, so um so individuelle Geschichten und gesellschaftliche Verhältnisse zusammenzubringen. Und das machen Rapper. Das sind ja total egozentrische, selbstdarstellerische, häufig auch narzisstische Charaktere, die über nichts besser reden können als sich selbst, aber das dann auf eine sehr interessante Art. Und das erreicht dann natürlich auch Leute. Ich würde sagen, gerade wenn man irgendwie auf so gesellschaftspolitische Verhältnisse oder meinetwegen auf so was Langweiliges wie die Daten der Anwerbeabkommen der Bundesregierung in den 50er und 60er Jahren hinaus will, hat man als Pädagogin oder Pädagoge natürlich mit dem Gangster-Rap ein tolles Werkzeug eigentlich, um sowas zu vermitteln. Ja.
Diasporit, Abdö, ILO, Mali, babylonisches Exil, 60529, Goldstein, Süd. Auf die Frage, ob ich Deutscher bin, kann ich nur sagen, dass ich in jedem Falle gerne in Deutschland bin. Und dann stellt euch mal hin in einem Land, in dem ihr lebt, vielleicht sogar geboren seid und sagt, scheißegal, mich juckt nix. Okay, was würde Vater sagen? Oha, der sein Leben lang bis zur Ohnmacht am Malochen war, mein Bra. Ich sitz hier gerade im Kinderzimmer in der Sozialbauwohnung und wird am liebsten ins Wohnzimmer gehen.
Und zur Echo-Verleihung, da muss ich irgendwie immer so ein bisschen schlucken, weil ich selbst nicht so richtig weiß, was ich davon halte. So, ne, das ist irgendwie, finde ich, wenn wir das auch jetzt nicht nur in dem intellektuellen Rahmen, aber auch sondern in so einem feuilletonistischen, gesellschaftspolitischen Rahmen irgendwie diskutieren, finde ich irgendwie, wir sollten versuchen, das möglichst offen und möglichst unaufgeregt zu tun.
Oh ja, unaufgeregt. Man merkt, wenn man total emotional wird und nicht mehr zuhören kann.
Und jetzt muss ich mir natürlich, und dann die erste Widerrede schon gefallen lassen, wenn dann kommt jemand und sagt, ja, wenn jemand den Holocaust relativiert, dann bin ich aber nicht unaufgeregt. Und das verstehe ich natürlich wiederum auch total. Ne? Aber was ich wiederum, darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen, sondern das mal so stehen lassen, wäre auf jeden Fall ein absolut berechtigter Einwand. Aber was ich ja so interessant finde an dieser Geschichte, ist, dass dann der Campino mit seiner zitternden Hand sozusagen kommt und sagt, ja, jetzt passt mal auf, also in den 80er Jahren, da habe ich ja auch viel provoziert. Ja. Ne? Und ich weiß, also ich bin ja auch hier der Sänger von der deutschen, größten deutschen Punkband. Ich weiß schon, was das heißt, zu provozieren. Und das, was ihr macht, das hätten wir ja nie gemacht damals. Das ist ja keine Provokation. Und ich denke so, okay, Junge, du hast überhaupt nichts verstanden. Du hast überhaupt nichts verstanden. Wenn er sich da hinstellt und sagt so, ja, sobald das sexistisch wird, sobald das antisemitisch wird, da ist ja eine Grenze erreicht. Das ist ja keine Provokation dann. Ich denke so, natürlich ist das dann auch Provokation. Und das ist ja auch Quatsch, so als gäbe es nicht die ganze Zeit irgendwie sexistische Werbung, sexistische Popkultur, so alles ist immer irgendwie sexistisch lesbar. Das ist ganz normal. Erstens ist es auf der Sachebene völlig falsch zu sagen, da ist jetzt eine Grenze erreicht, weil das sexistisch ist. Ja, okay, dann guck dich mal um. Das ist Quatsch. Und dann zweitens ist auch der Typ ist überhaupt keine Instanz. So, der kann da wirklich auch nur als Opa irgendwie ein Vertreter irgendeiner saturierten Kulturelite vielleicht auftreten und sagen, wir finden das aber nicht schön. Hat er auch dann sicher recht, wenn er da für ein paar Leute spricht. Aber zu sagen, das geht so nicht, da ist eine Grenze erreicht, ist natürlich total unglaubwürdig.
Du kennst doch als Punk die Toten Hosen Texte wahrscheinlich gut.
Ich bin riesen Hosen-Fan.
In welcher Weise haben die denn provoziert? Und war das legitimer jetzt in Anführungszeichen?
Auf Opel Gang gibt es einen Song, das war also Opel Gang, weil das erste Hosenalbum, der heißt Ülüsü. Und da machen sie so eine Geschichte, wie jemand irgendwie sich in eine Türkin verliebt und sich dann schämt. Und das war immer so, Ülüsü war eine Türkin. Wie konnte mir das bloß geschehen? Ging das irgendwie? Und man wusste auch am Anfang, also mir ging es zumindest so, wusste gar nicht, ist das jetzt rechts? Sagen die, das ist gut?
Ja, was so eine, wollen sie damit ausdrücken mit der Geschichte?
Das war auch eine Uneindeutigkeit. So, ne? Und das würde ich sagen, da wird es ja interessant. Ja, und wenn der Farid Bang jetzt sagt, mein Körper ist definierter als von Auschwitz-Insassen, dann ist das geschmacklos. So, ja. Das würde ich auch sagen. Aber es ist völlig normal. Es gibt ja im Gangster-Rap auch den Hurensohn Holocaust. Das war ein anderes, wie meiner Meinung nach auch viel, viel geschmackloser noch. Aber das ist also keineswegs so ungewöhnlich. Und ich weiß auch nicht, ob man zwangsläufig sagen muss, die Zeile ist antisemitisch. Es ist ja erstmal nur eine Analogie sozusagen. Eine Analogie. Und dann kann man sagen, es relativiert das Leid der Leute, die da drin gesessen haben in diesem Lager. Es banalisiert das Leid, weil es irgendwie diese Einzigartigkeit sozusagen, die dem zugeschrieben wird, irgendwie relativiert. So. Ich weiß nicht.
Was ich mich immer frage, inwieweit oder wie weit kann man da eigentlich gehen in der Schule, wenn man über so schwierige Geschichten von Menschen mit Migrationshintergrund ins Gespräch kommt. Ich glaube, da haben viele Lehrerinnen und Lehrer auch ganz einfach Schiss vor,
ja.
Weil das unangenehm ist und es wird emotional. Mhm. Und ist das dann Empowerment? Weil du hast auch in einem Buch halt gesagt, Gangster-Rap ist eine Form des Empowerments. Und wenn man das jetzt thematisiert in der Schule, kann das Empowerment sein, ermächtigen?
Ja. Man muss diese ganzen Sachen auch angehen. Also diese Sache mit dem Echo, die ist ja total interessant. Da ist jemand, der ist, glaube ich, als Geflüchteter aus Marokko gekommen. Erst über Spanien und dann aus Marokko gekommen und hat familienbiografisch mit diesem Holocaust, hat der überhaupt nichts zu tun. Jetzt muss man dem natürlich auch vermitteln, du kannst hier gerne sein, aber als Deutscher musst du irgendwie, man nennt es ja Verfassungspatriotismus auch, die deutsche Geschichte dann als sozusagen deinen erinnerungspolitischen Rahmen annehmen und verstehen, dass der Holocaust nicht witzig ist. Und das sage ich jetzt mal so, es wäre meine persönliche Meinung und in der idealen Welt, so würden Kultur und vor allen Dingen auch Vertreter des Bildungssystems und LehrerInnen das als ihre Aufgabe annehmen. Zu sagen, ich setze mich anhand dieser Kulturerzeugnisse, dieser Rap-Songs, dieser wirklich auch geilen und lehrreichen Konflikte wie dem um die Echo-Verleihung, anhand von denen, weil das nun wirklich jeden interessiert, setze ich mich mit den Leuten auseinander und streite mich auch rum mit den Schülern und versuche aber denen an diesen Beispielen das eben zu vermitteln.
So. Und das hat, würde ich auch sagen, dann bildendes Potenzial, ne? Wenn man in die Debatte geht.
Ja.
So. Und würdest du sagen, die Lehrerin oder der Lehrer darf sich da ruhig positionieren? Darüber haben wir auch auf der Tagung gesprochen.
Ich kenne mich da nicht aus.
Ja,
ich kenne mich da nicht aus. Also ich denke, man muss schon wirklich ein gutes Emotionsmanagement haben, um so völlig im Dunkeln zu lassen, wie man selber sowas findet. Ich meine, so richtig hinbekommen würden das wahrscheinlich ja in der Praxis eh die wenigsten, dass man nicht merkt, wie die das ungefähr wahrscheinlich sehen.
Ja.
Würde ich zumindest denken, so, oder? Ich weiß es nicht.
Also ich erinnere mich an den Bremer Lehrer, der bei der Tagung dabei war und der hat gesagt, wenn dann gewisse Texte ihm vorgespielt werden von seinen SchülerInnen, dann kann er nicht anders als zu sagen, dass er das zum Teil schlimm findet, was die da rappen. Und dann ist er sehr authentisch in solchen Momenten und sagt, was das mit ihm macht. Und davor habe ich dann Respekt vor diesem Lehrer. Ja. Das finde ich gut.
Aber wenn man jetzt macht, zum Beispiel so, wenn Leute kommen, also man will ja seinen Schülern, die vielleicht auch die Anerkennung, die Bestätigung haben wollen, und dann kommen die da irgendwie mit so einer Musik und man findet die irgendwie scheiße, obwohl die jetzt gar nicht menschenfeindlich oder so ist. Und dann sagt man, ey, guck mal, ich kann euch nicht ernst nehmen, was ihr hört. Mich berührt das gar nicht, ich finde das lächerlich. Dann, das wäre ja auch nicht schön. So.
Ja, wäre nicht schön, aber man müsste sich erstmal dafür öffnen. So würde das hier Felix Oeser machen, der Lehrer vom Campus Rüdli, mit dem ich zusammenarbeite.
Ja.
Und der sagt dann, Leute, wir hören uns das 3 Minuten an, ja, alle von uns, ha, und wir schalten nicht ab und wir sind leise und wir hören zu, und zwar bei jeder Musik.
Ja.
Und da würde ich sagen, ist die Lehrerin oder der Lehrer hat auch diese Aufgabe, ja, sich dem zu öffnen, und andersrum kann ich dann auch als Lehrerin sagen, diesen Song, ja, finde ich toll, den will ich mit euch teilen. Und also das ist dann, finde, ja, ich, eine Begegnung auf Augenhöhe.
Ja.
Ich denke, das ist schon möglich. Und das eigene Urteil, na, darüber sprachen wir, über den Beutelsbacher, ja, Konsens. Ne? Lass uns nochmal in eine andere Richtung,
ja,
gehen. Was ich noch interessant fand, ich habe mir diese Campino-Rede heute Morgen nochmal, ja, angehört. Er hat Kollega und Farid Bang vorgeworfen, dass sie sich als Opfer inszenieren.
Ja,
und ich,
ja,
finde das interessant, weil du sagst in deinem, ja, neuesten Buch, das ist eine heroische Inszenierung bei Kollega.
Ja.
Und,
ja,
der inszeniert sich eigentlich als Held. Und das ist so, ja, ein richtiger Gegensatz. Ja. Opfer, nee, versus Held.
Nee, der ist genau diesen Gegensatz braucht er eigentlich. Wenn er diesen Gegenwind nicht hätte von dem Campino, dann hätte er ja nichts in Abgrenzung zu dem, er sich behaupten könnte. Er braucht, mhm, das sozusagen, um sich daran aufzurichten. So, der, und ich glaube auch, der sieht sich als Opfer. Und der ist ja auch ein Stück weit ein Opfer. Ich meine, der wurde ja da beim Echo auch gecancelt dann. Und ist jetzt,
was ich aber auch interessant fand in seiner Antwort, dann hat er ja gesagt, zu Campino, du spielst dich jetzt hier als moralische Instanz,
ja,
auf.
Und als ich
das, ja, das habe ich auch gedacht,
ja,
weil, also das ist auch, glaube ich, aktuell ein Problem.
Ich meine, der Kollege, der denkt ja auch, der ist viel klüger, als er ist. Der Typ, der überschätzt sich ja, der ist ja ein Depp. So. Und wenn, das merkt man auch, wenn er dann sagt, der Campino ist relativ stillos. So, das geht ja dabei nicht um Stil, das geht um Deutungsmacht sozusagen. Und ich
finde, also welche Sicht ist die richtige, ja, oder was?
Ja, und wer ist authentisch? Ich finde, wenn Kollega sich hingestellt hätte und gesagt hätte, pass mal auf, so, ich bin Künstler, ich mache kontroverse Wortspiele, und das heißt doch nicht, dass ich irgendwie Auschwitz banalisiere oder dass ich nicht ernst nehme, was wir hier für eine erinnerungspolitische Aufgabe haben, aber das musst du mir nicht erzählen. Dann hätte er ja, dann hätte er das ja irgendwie intellektuell auch annehmen können, oder, ja, oder da, darüber, aber dafür steht er nicht. Er ist eben ein Depp, und ich denke auch, er sieht sich als Opfer von irgendeiner, ja, übergeordneten politisch korrekten Instanz. Womöglich wähnt er da ja auch die jüdische Weltverschwörung dahinter. Das würde ich ihm auch zutrauen. Und an diesen imaginierten und herbeistilisierten Gegenwind, über den er ja auch immer redet, richtet er sich dann auf als heroischer, standhafter, widerständiger Mann im Wind. Oder so,
ja, und viele Jugendliche können sich damit identifizieren, und das braucht er für seinen Ruhm.
Ja, genau. Und ich meine, Unrecht hat er ja nicht. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, das ist scheiße, was der macht, und der sollte das nicht machen. Und insofern ist das ja auch eine Provokation. Und
ich will noch eine Sache vorlesen, die Campino auch gesagt, ja, hat in seiner Rede, wo er zitterte. Das ist, ja, mir auch aufgefallen, also sehr emotional.
Ja, er zitterte, ja.
Er hat gesagt, wir sollten nicht anfangen, einen tieferen Sinn in Dingen zu sehen, wo es keinen Sinn gibt.
Ach, das ist
doch scheiße. Über diese Texte.
Das ist doch scheiße. Natürlich hat das einen tieferen Sinn. So, der
Fall. Erklär mal bitte. Vielleicht hast du gerade aktuell ein Beispiel im Kopf und sagst, da gibt es einen tieferen Sinn.
Es gab in der Promophase von diesem Album JBG3, von dem das ja auch kam, eine inszenierte Wette zwischen Kollega und Farid Bang, und der Verlierer dieser Wette, der musste eine Zeile rappen, die so schlimm war, dass sie strafrechtlich verfolgt wird. Das war so ein Gag aus der Promophase. Und dabei, ja, kam eben diese Auschwitz-Line raus.
Ja.
So, und der Farid Bang, der ist nicht blöd. So, ne? Der tut immer so ein bisschen doof, aber ist der natürlich nicht. Und man muss auch gar nicht so intelligent sein wie der Farid Bang, um zu verstehen, wenn ich in Deutschland wirklich Ärger will, wenn ich wirklich Ärger haben will, dann mache ich einen Holocaust-Witz. Wo, ja. Und in der deutschen Öffentlichkeit. Und das zu sagen, das habe keinen tieferen Sinn, ist vielleicht eine Marginalisierungsstrategie und ist vielleicht ein Versuch, irgendwie das schlecht zu reden oder das zu banalisieren.
Oder klein zu machen.
Aber auf der Sachebene ist es nicht richtig. Es hat natürlich einen tieferen Sinn. Es rührt sozusagen an eins der historischen Grundprobleme unserer Gesellschaft. Wie war es eigentlich möglich, dass wir hier in Deutschland in diesem Stil die Judenvernichtung organisiert haben? Mhm. So, und das ist nicht sinnlos. Das ist überhaupt nicht sinnlos.
Was du gerade sagst, also ich nehme das in der Gesellschaft aktuell oft wahr, dass wir versuchen, uns auf einen moralisch höheren Standpunkt zu stellen. Und ich habe das Gefühl, das ist das Problem, was man auch in der Schule angehen müsste. Ja. Also, dass keine Person von vornherein sich moralisch höher stellen darf, sondern dass wir alle aus unserer Perspektive, auf der Grundlage unserer Biografie argumentieren und die Welt so sehen. Und das ist, glaube ich, das Interessante.
Ja. Also ich finde, man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man die Bedeutung davon auch nicht überhöht, ne? Weil so Gangster-Rapper sind natürlich die Leute, die besonders laut schreien, die besonders viele Anknüpfungspunkte auf die viele Möglichkeiten für Anschlusskommunikation, sagt man, in der Soziologie geben, weil es einfach so kontrovers ist und auch so viele Leute anrührt. Es gibt sicherlich auch viele andere Musik, ne, die man hören könnte und in der Sachen drinstecken. Also ich glaube, ich neige ja selbst, ich beschäftige
mich. Ja, sowieso, aber ich habe dich ja eingeladen, weil mich das interessiert, weil du dich mit Gangster-Rap so gut auskennst.
Ja.
Und ich kenne viele Lehrerinnen und Lehrer, die sich nicht damit auskennen, die versuchen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ich auch. Ja. Und es ist da immer so eine innere, wie soll ich sagen, so ein Unwohlsein, weil man weiß so wenig darüber.
Also ich finde ja wirklich geil, ist wirklich ein toller Song, ist Mein Block von Sido. Ne? Du in deinem Einfamilienhaus lass mich aus, weil du meinst, du hast alles, was du brauchst. Doch hier im MV scheint mir die Sonne aus dem Arsch, in meinem Block weiß es jeder, wir sind Stars. Und wo er sozusagen diese Gegenidentität, diesen Unterschichtenstolz sozusagen daraus auch herleitet, dass sein Block eben so eine geile, interessante Umgebung ist. Das finde ich ist wirklich ein interessanter Song, weil da auch, er spielt so mit den Zuschreibungen, so in dem, der Pornostock befindet sich im 8. Hier kannst du jeden Tag woanders übernachten. Das stimmt natürlich nicht, wenn man ins Märkische Viertel in so ein Hochhaus in den 8. Stock fährt, dann sind da nicht irgendwie alle Wohnungen irgendwie von hübschen Frauen, wo man sofort immer Sex bekommt, wenn man da hingeht in den 8. Das ist Quatsch. Aber irgendwie ist es natürlich auch eine Zuschreibung an die triebhaften unteren Schichten mit ihrer lockeren Sexualität, so ein bisschen wie die geile Meile in Hamburg oder so. Ne? Das greift ja natürlich auf. So. Und das, also, ja, wie ist das?
Das könnte uns alle vielleicht ein bisschen lockerer machen, das so zu sehen wie du. Und dann wäre es vielleicht auch einfacher, darüber zu sprechen, oder?
Ja, ich weiß, es wird ja auch nicht wenig über Gangster-Rap gesprochen. Aber gut, du hast ja nicht gesagt, es soll wenig darüber gesprochen. Du hast gesagt, es ist nicht einfach, darüber zu sprechen.
Ja, im Unterricht, im Musikunterricht. Weil da denkt man immer, es geht um Bildung. Ja. Und dann muss man überlegen, was bedeutet das eigentlich, gebildet zu sein? Ja. Und inwiefern kann zum Beispiel Gangster-Rap dazu beitragen? Es ist eine schwere Frage. Ich stelle sie dir jetzt trotzdem.
Nee, ich finde das gar nicht schwer. Also es gibt ja, und das ist ja auch so eine, ich würde sagen, so ein Gegenwissen, so eine Gegenepistemologie zum Herrschaftswissen, ist ja diese Unterscheidung zwischen Book Knowledge, Book being Book Smart und Street Knowledge, being Street Smart. Und Bildung ist, glaube ich, was, das kann man überall eigentlich sich aneignen, über unterschiedliche Sachen. Aber diese Intelligenz, diese Street Smartness, ne, dieses, auch diese Figur des Hustlers zum Beispiel, die im Gangster-Rap immer bemüht wird, das irgendwie Typen, der da im Ghetto die Gelegenheit sucht, auch im kleinkriminellen Milieu Geld zu machen und sich zu bereichern und so. Diese Street-Smartness, die ist ja so eine Form irgendwie von von Intelligenz, die die Gangster-Rapper für sich beanspruchen, auch so als Gegenexpertise für den bürgerlichen Bildungskanon, ja, den absolut. Man in den Bildungsinstitutionen bekommt. Und da so ein bisschen irgendwie zu reflektieren, was ist eigentlich eine erstrebenswerte Form von Bildung und was ist eigentlich eine erstrebenswerte Form von Intelligenz? Ist das die eigensinnige und auch intuitive Intelligenz, die aber so ein bisschen auch zur Rücksichtslosigkeit neigt vom Hustler? Ist das distinguierte, gute Wissen sozusagen, die Benimmregeln, die man im Knigge lernt? Ist es, welche Bildung ist wichtig? Sollte man viel über darüber wissen, wie man Autos knackt? Oder sollte man Haydn und Beethoven kennen? Einfach mal diese Wissensformen zu kontrastieren. So, das finde ich, wäre auch so ein Lerneffekt, den man mal erzählen kann, wenn man radikal ernst nimmt, was diese Gangster-Rapper sagen. Und
ich stimme dir zu. Also ich habe auch das Gefühl, die Jugendlichen, auch hier in Berlin-Neukölln, die werden viel zu oft unterschätzt. Ja. Und die sind sehr schlau. Auch wenn ich dann mit Studierenden in die Schule gehe, kriege ich das ja mit. Ja. Und dann denke ich, ist auch problematisch, wenn man das nicht sieht. Weil man sie dann unterfordert, weißt du?
Ich bin, wenn ich hier in Neukölln bin, jetzt während Corona ist es schwer, da habe ich den Eindruck nicht mehr, aber ich sehe ja auch viel hier dieses Ecksteher-Milieu, nennt man das, und die sitzen in den Shisha-Bars und
hier auf dem Platz auch abends.
Man hat immer den Eindruck, so, da passiert nichts. Da ist einfach immer so eine ständige Stagnation. Die sitzen immer nur rum. Und eigentlich tut sich da gar nichts.
Mit ihren Handys.
Und ja, und gucken in die Handys rein. Und das wäre eben die Frage, das weiß ich auch selber nicht zu beantworten, was das so für den Entwicklungsweg und den Bildungsweg von Leuten beurteilt, ob sich da wirklich nichts tut, so, oder ob nicht schon ständig irgendwas abläuft und ob die sich nicht schon ständig mit irgendwas auseinandersetzen müssen. Und ich glaube,
wir kriegen es nur nicht
mit. Und wir kriegen es nicht mit. So, ne? Und das ist irgendwie, glaube ich, so die Frage. Wenn man es so von außen, und das ist ja auch schon ein stigmatisierender Blick irgendwie, wenn ich da vorbeigehe und sage, die sitzt immer nur im Café und da passiert ja gar nichts. Vielleicht stimmt das ja gar nicht. Vielleicht passiert da ja irgendwas und ich verstehe das noch nicht.
Genau.
Kann sein. Ich glaube, solche Klischees mal zu hinterfragen, dafür ist Gangster nicht geeignet. Weil es eigentlich, oder bedingt geeignet, weil es eigentlich ja auch so damit
Die Klischees eher bedient.
Ja. Man müsste eher dann Gangster-Rap als Provokation insofern ernst nehmen. Nicht, dass man sich darüber aufregt, sondern dass man sagt, okay, jetzt will ich es aber wissen. Stimmt das wirklich? So gucke ich und das irgendwie eher als eine konstruktive Provokation, als eine Stereotype auf Verurteilung hinwirkende Provokation zu verstehen. So könnte vielleicht ein Schuh drauf werden. Ja.
Ich finde, das waren sehr schöne Schlussworte.
Ja, danke.
Und, ja, ich danke dir total für deinen Besuch. Ja. Und ich fand es sehr spannend, wieder dir zu
hören. Da freue ich mich aber. Vielen Dank.
An der Pommesbude gegen all das. Ich bin nicht gekommen, denn du musst verstehen. Ich kann so nicht mit dir nach Hause gehen. Der Ruf der Familie steht auf dem Spiel. Und da hilft Fehler kein Persil. Auf der Party geht's mir sowieso zu schnell. Du gehst bestimmt mit allen ins Bett.
Das war die 40. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Den Titel von Martin Seligers neuem Buch findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Einige Aussagen von Martin Seliger könnten nun sicherlich kontrovers diskutiert werden. Und darum mache ich noch einmal darauf aufmerksam, dass es eine Facebook-Seite zum Podcast Mehr als Töne gibt, auf denen alle BesucherInnen Kommentare und persönliche Gedanken hinterlassen können. Auf dem Blog www.mehralstöne.de gibt es auch eine Kommentarfunktion. In etwa 2 Wochen publiziere ich eine neue Folge, die Studierende im Rahmen des Seminars Musikpädagogik und die Idee der Freiheit produziert haben. Ich bin schon gespannt darauf und wünsche dir bis dahin wie immer viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.